dann zum nächsten Tagesordnungspunkt. Der Tagesordnungspunkt Nummer 4 zur Konsultation der ESMA zur Änderung der ESET-Verordnung. Wir haben in der Sitzung dreierlei vor. Zum einen wollten wir die Sitzung nochmals nutzen, um so die Gesamtposition abzustimmen. Dazu hatten wir in der letzten Sitzung des gemeinsamen Verhandlungsschutzes ja auch schon einiges von Ihnen gehört aus der Runde. Zum Zweiten wollten wir die Sitzung auch nochmal nutzen, dadurch, dass wir jetzt einen besseren Kenntnisstand haben zur Omnibus-Initiative und Gegenstand der Omnibus-Initiative, ob dann auch unsere Konsultation bzw. insbesondere den Coverletter eine Auswirkung haben sollte, ob wir da noch Gedanken mit in den Coverletter, in die Kommentierung mit aufnehmen sollten. Und zum Dritten haben wir eine konkrete Frage noch zum Bereich der digitalen Nachhaltigkeitsberichterstattung zum Zeitplan und dem Review-Report. Zum Stand der Diskussion. Wir haben die Meinungen, die wir aus der Runde und auch aus unseren ergänzenden Einbindungsaktivitäten im ESET-Anwenderforum, aber auch im Arbeitskreis digitale Nachhaltigkeitsberichterstattung aufgenommen haben, schon mal versucht, in eine Stellungnahme zu überführen. Die haben wir Ihnen auch mitgegeben. Zum Teil sind die Antworten schon ausformuliert, zum anderen sind sie stichpunktartig aufgeführt, in welche Richtung es gehen soll. Wir werden morgen nochmal im Fachausschuss Finanzberichterstattung die letzte Frage der Konsultation im Bereich der digitalen Auszeichnung in der Finanzberichterstattung erörtern, das Feedback von heute mit aufnehmen und dann eine überarbeitete Stellungnahme nochmal erstellen und dann im Umlauf finalisieren. Das ist so der grobe Zeitplan für die weitere Vorgehensweise. Wir haben eine Stellungnahmefrist bis zum 31. März und das sollte uns gelingen, bin ich jetzt mal optimistisch. So, erster Punkt zum Stand der Erörterung zur Gesamtposition in Bezug auf die Konsultation. Wir hatten in der letzten Sitzung von Ihnen mitgenommen, dass das ESEF insgesamt nochmal zu hinterfragen sei, jetzt insbesondere vor dem Hintergrund des Aufwands und der weitreichenden Vorschläge hin zu einem Detailtraining im Bereich der Finanzberichterstattung. Sei nochmal der Nutzen zu hinterfragen, wie wir es heute Vormittag auch schon gehört haben, es ist nicht erkennbar, dass das ESEF derzeit in umfangreicher Form genutzt wird oder nachgefragt wird von Investoren- und Analystenseite, sodass der Mehrwert absolut hinterfragt wird, vor allem aus Erstellersicht. Und vor diesem Hintergrund sollte die Konsultation oder der Zeitpunkt jetzt von der ESMA auch nochmal genutzt werden, grundsätzlich ESEF zu hinterfragen und zu hinterfragen, ob nicht auch alternative Lösungen bestehen. Da hatten Sie in der letzten Sitzung erörtert, man sollte auch künstliche Intelligenz oder auch künstlicher Intelligenz basierte Softwarelösungen mit in Betracht ziehen als alternative Formate oder alternative Wege im Hinblick auf die Digitalisierung der Berichterstattung und sollte solche Entwicklungstendenzen fördern, gerade vor dem Hintergrund, dass gegenwärtig zu beobachten sei, dass die Entwicklungsgeschwindigkeit von der NRR hoch ist und davon auszugehen ist, dass in vielleicht 2, 3, 4 Jahren, also auf jeden Fall in naher Zukunft, sehr gute künstliche Intelligenz verfügbar sein wird, mit der man vielleicht auch die Finanzberichterstattung sehr gut und sehr treffend auslesen und das war der Stand der Diskussion hier in diesem Kreise. Wie erläutert, wir haben auch das ESET-Anwenderforum eine Sitzung gezielt zur Konsultation durchgeführt. Das Feedback aus dem ESET-Anwenderforum war sehr ähnlich wie in dieser Runde. Es wurde sehr stark hinterfragt vom Kosten-Nutzen-Verhältnis der Vorschläge, welcher Mehrwert die Vorschläge bieten würden, gerade vor dem Hintergrund, dass nicht erkennbar sei, dass sie eben auf einen gezielten User-Request abzielen könnten, eine gezielte Nachfrage nach spezifischen Mehrwerten digitaler Auszeichnungsanträge an ESBRL basieren würde, sondern auf den Mängeln der bisherigen XBRL-Berichterstattung aufbauen würde im Bereich der Finanzberichterstattung. Nicht verwunderlich, der Kreis des ESET-Anwenderforums ist sehr stark erstellerlastig, plus Prüfer, also nicht Nutzer. Von daher ist das Feedback von der Stoßrichtung sehr, sehr ähnlich wie hier in der Runde diskutiert. Wir haben darüber hinaus, und da unterscheidet sich der Kreis der Diskussionsteilnehmer, den Stand der Diskussion, die wir hier geführt haben, auch im Arbeitskreis Digitale Nachhaltigkeitsberichterstattung vorgestellt und erörtert. Der Arbeitskreis ist in Kooperation mit dem XBL Deutschland e.V. Das heißt, dort sitzen halt auch Mitglieder des XBL e.V., wie wir es auch sind. Also es ist vor allem Softwareanbieter als ergänzende Richtung. Und das Feedback, was wir aus dem Kreise gehört haben, war anders nuanciert. Wir haben auch durchaus flach für unsere Position kassiert, was okay ist. Das wollte ich Ihnen aber auf jeden Fall in der Runde auch mal vorstellen. Wir haben zum einen detailliert den Aspekt zur alternativen Nutzung künstlicher Intelligenz dazu Feedback bekommen. Die Hinweise, die wir da erhalten haben, waren vor allem, wir haben es Ihnen in der Covernote ausgelegt, dass eine künstliche Intelligenz oder eine softwarebasierte Lösung basierend auf künstlicher Intelligenz eine Annotierung der Angaben bedarf. Also muss angelernt werden, die braucht irgendwie eine Art von Vorarbeit und XBRL wäre eine gute Vorarbeit in diesem Zusammenhang. Gegenwärtig werden die Trainingsmengen und Trainingsdaten, die eine KI bedarf, noch sehr hoch. Und die Treffgenauigkeit von einer KI wäre aber umso besser, je strukturierter, also je standardisierter die Daten sind, desto besser lassen sich solche Dinge natürlich anlernen und auch verwerten durch eine KI. Hingewiesen wurde auch darauf, dass der Vorschlag, also unser Vorschlag oder unser Ansinnen auf eine Auszeichnung der Daten zugunsten einer KI-basierten Lösung zu verzichten, nicht zur Strategie der Europäischen Kommission passen würde, die Digitalisierung ja immer sich auf die Fahne geschrieben hat. Und worauf auch hingewiesen wurde, und den Gedanken fand ich valide, dass sich auch die Frage gestellt werden muss, wenn man eine KI verwenden möchte, dann bedarf es einer gewissen Form von Normierung. Es könne nicht sein, dass KI X ein anderes Ergebnis liefert als KI Y und man dann dem Markt die Frage überlässt, ja, was ist denn die richtige? Oder die Frage auch, möchte der Markt überhaupt gegenwärtig eine, ja, eine Analyse, eine Unternehmensbewertung, was auch immer, ein Rating basiert auf einer KI verwerten, wie eine KI ohne weitere Regeln generiert hat und nicht nachvollziehbar ist, kommen denn die Ergebnisse eigentlich her? Also der Weg, wie die KI dahin kommt, ist nicht nachvollziehbar möglicherweise. Möchte man dem Markt das komplett überlassen?
Ja, vielleicht dazu kurz. Also zum einen, was das Anlernen betrifft, das ist absolut korrekt. Wenn ich aber gucke, dass wir alle gezwungen sind, was aber sich auch in der Praxis als echt hilfreich erwiesen hat, einen strukturierten ESRS-Index zu veröffentlichen und in Teilen eben auch wirklich die einzelnen Datenpunkte entsprechend zuzuordnen, Textblöcken, dann ist das ja schon eine Form der sehr strukturierten Anlernhilfe für eine KI, aber auf einer Ebene, die auch noch sinnvoll ist und nicht eben auf so einer granularen Ebene wie die XBRL-Taxonomie im Moment mit, ich weiß nicht, wie viele Zeilen hat sie in der Excel, in der schönen Tabelle. Also es gibt ja durchaus, wie gesagt, Anlernen, Elemente, ganz strukturiert. Dann auch der zweite Punkt, also natürlich werden unterschiedliche AI-Tools möglicherweise zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Aber wie immer von der Zielgruppe gedacht, wenn ich im Moment als Unternehmen von, also sagen wir es mal, Asset Manager, die Portfolioentscheidungen treffen, kaufen ihre Daten im Moment ein bei Ratingagenturen oder nehmen sie, wir hatten eben schon die Diskussion bei Bloomberg, wo nicht immer alle Daten korrekt sind. Aber auch da, ich meine, da ist uns Unternehmen auch völlig unklar, wie die menschliche Intelligenz, die da im Moment solche Unternehmensbewertungen durchführt, auf welcher Basis dann da das Ergebnis zustande kommt. Und auch da, siehe Ratingagenturen, sagt Ratingagentur A, ich bewerte das Unternehmen so und Ratingagentur B kommt zu einem anderen Ergebnis. Also das wird man auch meines Erachtens durch eine Experimenttaxonomie nicht oder durch ESEF-Tagging wird man das nicht ausschließen können, dass dann am Ende auch die Zielgruppe, selbst wenn alles getaggt ist, unterschiedliche Interpretationen vornehmen wird. Und ich gehe ja auch davon aus, so war es ja auch gedacht, das ist ja nicht die Grund, es ist ja nicht die Unternehmensbewertung als solches, die durch das ESEF-Tagging stattfindet oder im ESA. Lese ich dann hoffentlich nicht, dass ein Unternehmen in eine Kategorie A, B oder C eingestuft wird, sondern da sollten ja die Daten zur Verfügung gestellt werden und nur darum geht es.
Ja, genau.
Ende. Vielleicht noch kurz als Ergänzung. Also für mich klingt das aus dem Papier von vor 5 Jahren. Das passiert heute. Also wenn wir ESG-Rating erhalten, dann wissen wir, dass 70% KI Crawler sind und 30%, und das setzt ohne jede Diskutierlichkeit, Inder, Rumänen und sonstige Nicht-Muttersprache der englischen Sprache oder schon gar nicht der deutschen Sprache. Also wir sind auch heute mit konfrontiert und bei uns ist dann sozusagen der Reparaturbetrieb, die hier diese Informationen dann mit den Ratingagenturen versuchen, sofern sie auf unsere Nachrichten antworten, dann zu korrigieren. Also wenn ich das höre, dann denke ich mir, das sind doch eigentlich die Experten. Deswegen mich verwundert das ehrlich gesagt. Also wir sind heute mittendrin. Und zu Bloomberg und meine letzte Anekdote, die haben schon mal andere Zahlen, als die wir veröffentlichen. Und da muss ich dann sagen, ich frage mich, wie kennen unser Unternehmen besser als wir selbst. Von daher, ja, ist gut.
Kann ich
was
verstehen.
Ja,
also ich
daraufhin vorgeschlagen wurde, war ein Hand-in-Hand-Vorgehen, also XBRL-Daten oder eine XBRL-Aufzeichnung auch dafür zu nutzen, übergangsweise zumindest, um eine KI zu trainieren. Was wir noch diskutiert haben in dem Zusammenhang, waren mögliche Ursachen für die geringe Akzeptanz des ESEF-Formats. Da waren sehr vielschichtige Argumente oder Punkte mit dabei. Zum einen die derzeitige technische Umsetzung von ESEF. Und die Erfahrung, dass eben viele Schwächen oder viele Kritikpunkte, die man seinerzeit schon bei der Einführung des ESEF an die ESMA kommuniziert hatte oder Stolpersteine, damals nicht gehört wurden und in der Praxis dann sukzessive gelöst waren oder gelöst werden mussten, also beispielsweise die Auszeichnung von Tabellen, dass eben die Tabellen dann auch im menschenlesbaren Format wieder diese Strukturinformationen widerspiegeln, das wurde erst dann im Zeitablauf durch Second Level Guidance geklärt und war dementsprechend im laufenden Prozess irgendwie sehr schwerfällig und nur schwer umsetzbar. Das hätte man seinerzeit bereits frühzeitig kommuniziert und hätte man from the outset eigentlich schon von vornherein mit regeln können. Zweiter Punkt, mangelnde Nutzung von ESEF. Ist der zeitliche Versatz der Verfügbarkeit der Daten, dadurch, dass erst die Offenlegung mit dem Bundesanzeiger, dass dann ESEF erst verfügbar sein muss. Es ist der Zeitpunkt, zu dem Analysten, Investoren ihre Analysen bereits schon lange auf Basis dessen, was in der Bilanzpressekonferenz veröffentlicht wurde, durchgeführt haben, dann ESEF im Rahmen der Offenlegung viel zu spät kommt. Dann der Umstand, wie ESEF derzeit gerendert wird, also dass man das ESEF aus einem anderen System, nämlich aus dem PDF heraus, transformiert in die iXBRL-Datei, das führt zu technischen Komplikationen, mit dem Ergebnis, dass so eine Datei unglaublich komplex und mächtig wird und beim Öffnen kaum gelesen werden kann. Und zum Dritten, IFRS-Regelwerk oder IFRS-Know-how, also dass die IFRS selber auch natürlich bestimmte Ausweiswahlrechte vorsehen, die dann zu entsprechenden Taxonomien führen, die das Ganze abbilden müssen, was es in der Anwendung dann auch nicht mehr in Granularität sehr viel einfacher macht und eben zum Teil eben auch bestimmte Taxonomien so granular und so eng umschrieben sind, dass man sich auch damit detailliert auseinandersetzen muss, was ein Taxonomie-Element abdeckt und was nicht, was eben auch zu Fehlern in der Anwendung.
Ja, also das vielleicht auch nochmal aus den Erfahrungen unserer ersten etwas vertieften Beschäftigung damit. Also es ist eben mitnichten so, uns ein Tool kaufen könnten, was uns dieses ESEF-Tagging für ESG macht. Das können wir zwar machen, aber faktisch müssen die Fachexperten, also das sind wirklich die Themenexperten, die in der ersten ESRS-Implementierung und auch in allen folgenden in der Sign-Off-Verantwortung stehen für ihre jeweiligen Themenkapitel, die müssen sich als Experten hinsetzen und müssen das Tagging Tag für Tag gegenprüfen. Das ist also weder eine Aufgabe, die man irgendwo an einen Werkstudenten oder eine Werkstudentin abdrückt, noch an einen externen Dienstleister abdrückt, noch über ein Tool erledigen kann. Und das ist so ein krasses Bottleneck. Da macht man sich keine Vorstellung davon. Ich frage mich auch, ob man mal beleuchtet hat, um wie viele Wochen wir die Berichtsveröffentlichung nach hinten verschieben müssen, wenn das kommt. Also sage ich nämlich ganz ehrlich, da können wir uns aber mal von Veröffentlichungen irgendwie Ende Februar oder Anfang März ganz gepflegt verabschieden. Weil das ist faktisch nicht machbar, nicht darstellbar.
Wird aber so verkauft.
Ja, eben. Und das, genau, und das ist das, was einfach, das ist, also wir erleben das ja auch in den Diskussionen in Brüssel, dass dann tatsächlich auch Vertreter der DGs sagen, nach dem Motto, nun habt euch mal nicht so, da gebt ihr 50.000 Euro für so ein Tool aus und es macht euch das Tagging. Und ich sage einfach, das ist schlichtweg falsch. Da muss sich ein Experte oder eine Expertin daneben setzen. Weil so trivial ist die Zuordnung nicht.
Das zeigt die Erfahrung, die gemacht wird, schon gemacht.
Ja, eben.
Es gibt ja die Analyse von einer großen Wirtschaftsgesellschaft, die gesagt hat, im ersten ESEF einer Finanzberichterstattung hatten 20% des Distanzverschiebens.
Ja.
Wegen ESEF.
Genau. Und jetzt kann man sich mal anschauen, wie viele Finanzkennzahlen da betroffen sind und wie viele ESRS-Kennzahlen, also quantitativen und qualitativen Daten da betroffen sind.
Das können wir jetzt schon, bedingt durch das ESRS-Tagging, weil ich habe, wenn wir Nachhaltigkeit sprechen, war ja am Lagenbericht. So, und wenn jetzt dann hinten raus noch was gefunden wurde, ich glaube, manche haben zwei oder dreimal das Tagging jetzt nochmal nachholen müssen, weil irgendwas sich verändert hatte im Nachhaltigkeit, zum Beispiel bedingt durch die ESRS, ohne dass die ESRS noch, die war ja noch gar nicht getaggt.
Ja, also eben drum. Das sind eben Dinge, die kannst du, also die werden in Brüssel nicht gehört. Weil wie gesagt, da gehen die Provider, gehen da von DG-Haustür zu DG-Haustür und erzählen, das ist nur eine Frage des Toolkaufs. Das ist Quatsch.
Ja, ich nehme mit, das wäre eine meiner expliziten Fragen gewesen, dass das Feedback Nachhaltigkeitsberichterstattung, Finanzberichterstattung vom Aufwand her ähnlich ist. Also Kosten-Nutzen-Verhältnis der Vorschläge. Das haben wir so bislang.
Ja, also eben mit dem, nur dass der Aufwand eben für ESRS-Tagging, ich weiß es nicht, ein wie viel Vielfaches sein wird.
Ja. Die Frage war jetzt aber, den Nutzen, das andere eben nicht dazu was sagen kann. Was die Nutzung der Daten hat, die ich
gerade im Namen nicht mehr machen. Also, ich glaube, wir haben auch daraus gemerkt. Meine Folienmädchen sind auf jeden Fall nicht das Folien benutzen. Wenn die Menschen über Daten umsetzen. Aber dann müssen euch dann der Daten anschauen und fragen, und sagen, 70% sind wahrscheinlich KI, 30% qualitativ und da auch. Und ehrlich gesagt, wir wissen auch nicht, wir haben auch letztes Jahr veröffentlicht eine Studie zwischen vier unterschiedlichen Datenanbietern, die haben selber unterschiedliche Methodology. Und da kommen auch raus unterschiedliche. Und dann werden auch nochmal getippt, sind auch falsch. Und dann ist auch vor keinem Kurs sein, muss so vorzeichen. Auch keine Daten, dann 30% der qualitativen Bewertungen sind auch falsch und dann kommen auch noch falsche Ergebnisse. Dann müssen wir als ja, natürlich, ich sehe das Vorteil und die ganzen Vorteile, diese ganzen Tagging, aber es ist ja die Schwierigkeiten. Natürlich wünschen wir uns, das würde eigentlich helfen, ich verstehe die ganze Gesamtheit. Aber ehrlich gesagt, nutzen wir es mal von SRM-Seite. Hoffentlich nur genau, wie gesagt, einfach nur Seiten, gar keinen.
Meetings, weil Meetings ist sowieso eine andere Herausforderung. Das ist meine Meinung.
Ich verstehe das jetzt so, dass die Daten unmittelbar dann nicht nutzen, sondern über die Datenanbieter.
Ja. So, wenn eventuell die. Ja, genau, vielleicht muss der Daten.
Also, ich finde das ja erstaunlich, trotz allem Marketing, man kann ja verstehen, dass die Software, die da mitzutun hat, irgendwo muss, da mag, bei den GGs da stehen und überlegen. Also, klingt ja auch im Papier gut, ja, und die SEC hat ja gar nicht
genau.
Für, war ja damals der Big Benefit. Und das ist jetzt aber schon erstaunlich, dass es irgendwie so, also die End-User sozusagen nimmt es nicht, der Big Data Aggregator nimmt es irgendwie auch nicht, sonst wäre da nicht so viele Fehler, weil das haben wir auch sehen können, wo wir sagen, offenkundig ist da zum Beispiel EDS, also das macht die KI auch, aber offenkundig sind die Kennzahlen verwechselt worden. Das ist bei der Datenextraktion, der Mensch war, wird einfach die falsche Zeile reingemacht.
Ja,
das steht dann halt jetzt ja aus Überschuss, dann gibt es vor Aktien. Also das haben wir auch gesehen. Aber das wäre doch mal, das wäre tatsächlich die Stichfrage, weil es ist ja immer das so, auf dem Papier klingt das alles gut, es wird auch seit Jahren stoppt sehr kalt. Ja. Ich glaube schon, wenn man sagt, KI ist die Lösung, da brauche ich irgendwas zu trainieren, dann kann ich das Training verstehen, weil auf die KI die wirklich verselbstständigt ist. So wichtig zumindest nicht. Aber wenn ich natürlich auch sonst keine Zweifel, also nur um eine KI zu trainieren, wäre es natürlich komisch, es wäre ja. Das wäre nur eine Nebenerscheinung. Da brauche ich schon mal einen Use Case für diese XGL-Taxonomie jenseits des wissenschaftlichen Bereiches.
Ich
glaube,
ich
stehe
in der Frage, die echte Lösung.
Irgendwie ist es zu verlockend, um nicht den Vorschlag zu machen, wenn man wirklich versucht, Prozesse effizienter zu stricken, ob man das nicht wirklich als Kürzungsvorschlag anbringt. Und was ist sozusagen der konkrete Anwendergedanke? Es sind immer die gleichen Personen, die hier beteiligt werden. Also wir haben jetzt sozusagen in kürzester Zeit, haben wir materiell einen Standard, der angewendet wird, von den gleichen 5 bis 8 Personen im Unternehmen sind also Teams, und die müssen sich jetzt die nächsten 1, 2, 3 Jahre nochmal massiv damit beschäftigen, dass richtig getaggt wird. Also ich komme immer noch von dem Ziel des Green Deals und des Green Industrial Acts und damit leiste ich dazu keinen konkreten substanziellen Beitrag. Also ich wünschte, wir hätten jetzt 4, 5 Argumente, dass wir uns wirklich alle Unternehmensvertreter, die auf die Hinterbeine stecken müssen, ach, das ist ja wirklich kein gutes Argument dagegen. Aber es ist ja komplettes Gegenteil der Fall. Also wir reden ja förmlich auf der Suche nach Argumenten, weshalb das ein gutes Ziel sein könnte. Wenn das dermaßen eindeutig ist, dann frage ich mich an der einen oder anderen Stelle, warum nicht einfach dieser offensichtliche Vorschlag jetzt auch mal dort vorgebracht wird und als polemischen Kommentar noch hinterhergesetzt, wenn die EU wirklich ein Vorreiter der Digitalisierung wäre, dann gäbe es nicht so eine unsinnliche Homepage von der Europäischen Kommission. Und jeder kennt es, ich habe es ja morgen auch wieder gehabt. Ich habe beim Complementary Delegated Act zu Gas und Nuklear heute noch was gesucht. Man ich habe 3 Minuten gebraucht, ob ich wirklich das richtige Dokument habe. Und der guter Google sucht, ist das nicht möglich. Dann kommt nicht hinter die ersten 2 Minuten. Und deswegen haben wir jetzt auch schon Prompts erstellt, um überhaupt die EU-Seite richtig zu verstehen und schnell die Sachen zu finden. Also das ist für mich so ein Tappenwitz. Also jedes Mal ist das immer wieder, ich habe schon alles gebookmarkt und bin dann nur noch im Labyrinth. Und das jetzt als Beleg dafür, dass dann die EU ein Vorreiter dort ist, ist immer wirklich egal. Es geht immer Shit in, Shit out, deswegen Strukturierung, ja, vollkommen d'accord. Und dann sollen wir wirklich dann sage ich wirklich Technologie offen. Dann sollen die Anbieter der Daten sich ein Tool aussuchen und wenn das XGL ist, dann ist es das. Aber dann soll sich der Markt dann wirklich um das beste Tool dann ranken, nicht dass von gesetzgeberischer Seite ein Tool davor bestimmt wird. Also es wird irgendwie seltsam.
Weil ehrlich gesagt, für mich, wir gehen so viel Geld aus Daten, aber dann, die haben dann die muss dann eigentlich mehr arbeiten. Das wird mein Job.
Das ist ja Gegenstand
einer Weise. Das ist ja so, was teilweise Argumente hier nicht erwähnt. Da hatte ich mir ja nochmal gesprochen, dieses Gesamtszenario.
super pragmatisch. Die Unternehmen gehen hin und geben ihre ESRS-Indizes alle, mache ich gerne, ich schicke gerne eine E-Mail an so einen European Single Access Point und lade da einmal im Jahr meine Daten mit dem Stempel vom Wirtschaftsprüfer drauf. Fertig. Aber dann habe ich die Möglichkeit, sicherzustellen, dass da auch die korrekten Daten hinkommen.
Ja.
Die Dienstleistung mache ich wahnsinnig gerne als Unternehmensvertreter. Punkt. Aber da brauche ich eben diesen Umweg über diese Technologie nicht. Ich habe eine strukturierte Indextabelle, die lade ich hoch, einmal im Jahr, Ende. Und da sind alle Datenpunkte, alle Metriken schön sauber zugeordnet zu jeder einzelnen ESRS-Anforderung drin. Das würde den Markt erfreuen.
Genau, wir kommen jetzt zur elektronischen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Und zwar zur Frage oder unserer vorgeschlagenen Antwort im Stellungnahmeentwurf zu Videoclaws. Das spielt dann relativ viel mit, auch andere Aspekte zur elektronischen Nachhaltigkeitsberichterstattung. Deswegen ganz kurz mal, was die Vorschläge der ESMA waren. Relativ komplex, eine Unterteilung in Preis und Nicht-Preis. Dann gab es da verschiedene Phasenmodelle, die vordefiniert sind, ab welchem Jahr welche Phase beginnt. Und in jeder Phase sind dann zunehmend Unternehmensangaben auszuzeichnen im Detail. Da gab es dann die Alternative 1 und 2, je nachdem wann die Änderungen in die OneCloud veröffentlicht werden, relativ komplex. Was jetzt in unserem Stellungnahmeentwurf steht, ist A, bitte nur noch eine Unterscheidung zwischen den Unternehmen, die ESEF-Erfahrung haben und die keine Erfahrung haben. B, bitte fangt einheitlich in 2020 bis Geschäftsjahr 2027 an. Macht das nicht komplizierter als es ist. Also die Unternehmen, die schon diese Erfahrung haben, sollen halt 2020 bis 27 elektronisch berichten. Und es soll nur noch eine Phase 1 vordefiniert werden. Phase 2 und 3 soll gar nicht vordefiniert sein. Warum? Weil bitte ESMA oder die Europäische Kommission oder sonst wer nach Phase 1, nachdem da Erfahrung gesammelt wurde, erstmal eine Post-Implementation-Review erfolgen soll, um zu gucken, braucht es eine Phase 2, braucht es eine Phase 3, braucht es zusätzliche Tagging-Rules, braucht es vielleicht weniger Tagging-Rules, um einfach ja, hier einen stringenteren, einfacheren Prozess einzuführen. Und ja, dieser hoffentlich einfachere Abbildung, wie es jetzt im Stellungnahmeentwurf ist, nochmal die Frage, kann das so bejaht werden?
Ich hätte ein großes Interesse an einem Pre-Implementation Review, weil wirklich alles, ich tue mich schwer damit, wir haben uns auch Phase 1 Anforderungen angeguckt, auch die sind so lustig in Sachen Ressourcenaufwand, deshalb nach wie vor, ich habe auch diverse Vorstudien mir angeguckt, die die Kommission dazu veröffentlicht hat. Und auch da, ich möchte keinen wissenschaftlichen Vertreter zu nahe treten, aber wird immer wieder auf das akademische Interesse abgehoben. Nein, also eine Pre-Implementation Study mit klarem Fokus auf Zielgruppe. Zielgruppe, Zielgruppe, Zielgruppe. Und zwar Zielgruppe in Verbindung mit dem originären Ziel des Green Deals. Zielgruppe. Und das war nicht die Wissenschaft. Es tut mir leid, Kerstin. Die war es nicht. Also ihr reallokiert kein Kapital. Aber das
wird auch.
Und dazu haben wir ja eigentlich die Vorlage für die Finanzberichterstattung. Man kann es ja direkt verbinden mit einem Post-Implementation Finanzberichterstattung. Und die Erfahrung, die man dort gesammelt hat, nutzen.
Ja. Genau so. Genauso und nicht anders.
Wir haben auch noch einen Teil zu Cost-Benefit, was ja nicht erfolgt mit einem Hoch von den Cost-Benefit-Analyse. Genau, das ist auch schon, also dass die Kosten zu niedrig veranschlagt sind. Genau, und ein zweiter, vielen Dank für das Feedback erstmal. Und auf Tanjas Vorschlag haben wir auch gesagt, also Phase 2 und 3 soll erstmal gestrichen werden. Phase 1 ist auch zu umfänglich. Deswegen bei narrativen Angaben, von mal da an, nur auf Level 1, also große Textblock-Tags eingehen. Mit dem Argument, dann sind erstmal alle Informationen sind ausgezeichnet, wenn auch auf sehr übergeordneter Ebene, aber sie sind elektronisch ausgezeichnet, damit verfügbar in dieser ersten Phase. Und mit dem Vorschlag bei quantitativen Angaben, nur solche quantitativen Angaben, die im ESRS 2 als übergreifender Standard enthalten sind und bei den E1ern und bei allen anderen themenspezifischen Standards nur solche, die in vordefinierten verpflichtenden Tabellen auf jeden Fall sind. Keine anderen quantitativen Angaben, weil das nach dem Feedback aus unserer Arbeitskreisdiskussion auch schon eine Erleichterung wäre. Also nicht zum Beispiel quantitative Werte, die in Erläuterungen vorkommen, auch nicht die in freiwilligen Tabellen vorkommen, sondern wirklich nur die, die in den ESRS verpflichtenden Tabellen vorkommen. Die sind wohl auch für die Nutzer beim Arbeitskreis den Feedback am relevantesten und am interessantesten. Und so denken wir, dass man die Phase 1 auch entschlacken könnte, im Hinblick dann auf eine spätere Post-Implementation Review. Aber wir haben jetzt auch aufgenommen eine Pre-Implementation Review. Genau, für den Vorschlag wollte ich mir auch nochmal Feedback vom Fachausschuss holen, dass diese Phase 1, also so wie es jetzt drin steht, und im Stellungnahmenentwurf ist einfach zu umfänglich. Und da werden wir sprechen uns dafür aus, dass da auch nochmal Vereinfachung kommt, einfach diese Phase 1 als echte Kennenlernphase auszustellen.
Also der Vorschlag, das würde es natürlich vereinfachen, aber für eine potenzielle Zielgruppe natürlich auch gleichermaßen irrelevant, uninteressant machen. Weil es geht ja dann so in die Richtung, ne? Ich verweise darauf, die Informationen finden Sie irgendwo in diesem Abschnitt. Also das, ich sage mal, es ist dann wirklich eine reine, kleine, handwerkliche Vorübung für die Preparer, aber dann wirklich mit noch weniger Nutzen, als es sowieso schon der Fall gewesen wäre.
Die Idee wäre dann halt möglicherweise, um später hinzugucken mit so einem Video, ob es ausreicht, ob es nicht ausreicht, ob es detailliert wird oder nicht.
Das ist halt oder so schon keine Abkunft.
Wird es wahrscheinlich auch nicht. Okay, dann war es nämlich zu dem Punkt auch. Dann war jetzt die dritte Frage.
Ich habe noch mal eine kurze Frage oder eine Anekdote. Chiara erwähnte bei dem iFest-Meeting, es gäbe so ein Google 6-Stunden-Video, wo jemand
Deutschland, wo unser IT-Modul ein komplettes Thema live gemacht wird und das aufgenommen wird. Also, ja, Moment, das ist in 6 Stunden fertig.
Ja, klar. Ist logisch. Da hat ein
Nein,
das ist ja das ist ein Video von mir.
Aber inklusive Prüfung, oder Jens?
Ja. Aber die letzten 5 Minuten.
Ja, sehr klar. Ist das dieselbe Quelle, die auch gesagt hat, eine ESRS-Implementierung kostet im Schnitt 20.000 Euro?
Ich glaube, besser als
der letzte, dritte Punkt in die Viertelstunde, laut Zeitplan, die wir natürlich nicht ausfüllen müssen, zwangsweise, aber wären die Auswirkungen des Omnibus-Verfahrens, weil wir haben heute schon festgestellt, es soll, oder jetzt steht schon fest, dass das ESRS Z1 als solches nicht mehr allzu lange Bestand haben wird. Wir wissen auch jetzt, dass nach den Vorschlägen zum delegierten Rechtsakt zur Änderung der Taxonomieangaben auch diese Meldehöhen sich voraussichtlich schon in der Berichterstattung nächstes Jahr für dieses Geschäft zu ändern werden. Das heißt, ja, wir wollten einfach nochmal mit Ihnen diskutieren, inwieweit sollte denn diese Omnibus-Initiative jetzt schon berücksichtigt bzw. angesprochen werden in unserer Stellungnahme. Weil offensichtlich ist, dass es Implikationen geben wird auf die elektronische Nachhaltigkeitsberichterstattung, diese aber von der ESMA ignoriert werden, nicht angesprochen werden. Also es ist offen, wie ESMA damit umgehen wird. Sie müssen aber damit umgehen.
Ja, das ist ja nicht der Hintergrund, dass wir das geplant haben. Also wenn die ESMA das jetzt schaffen würde, dann wäre das beste Schätzwerk.
26.
Stand jetzt wäre denn die Aussage, ja.
26.
Oder 27 wäre das 93.1 gibt.
Je nachdem, wann der RTS veröffentlicht wird, wäre 26 das erste Geschäftsjahr für die ESEF-Anwendung nach dem Vorschlag der ESMA. Wenn später 31.76.
Also ich glaube doch, dass diese beiden, der Omnibus-Prozess und der Prozess für diese Konsultation so ein bisschen nicht ganz gelangen.
Richtig.
Ja.
Deswegen das Ganze jetzt auch in diese ganzen Szenarien auch ein bisschen
zerfällt.
Ja. Aber ich glaube, bevor Set 1 nicht überarbeitet ist für die
Nachhaltigkeitsorganisation,
macht es ja gar keinen Sinn, sich jetzt darüber Gedanken zu machen. Also, natürlich könnte ich sagen, es gibt immer noch die Welle anziehen, sowieso berichten muss, wenn sie jetzt über die Lage war. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht auch der Vitus an der selber schaubar ist.
Aber nein, ernsthaft gesprochen, wenn das erste Jahr 26 wäre, dann 27 wieder alles ändert.
Habe ich ja gerade gesagt, also da muss eigentlich auch ein Stop the Clock rein, im Sinne von, fangt dann an, überhaupt mal weiter nachzudenken, wenn ihr eigentlich wisst, was die Anforderungen sein werden.
Genau, dann können wir auch sagen, du nutzt die Zeit, mal was anderes auszudenken. Aber vor 27 Uhr ist
es ja,
nicht. 27 Uhr ist kein Ding.
Also wir haben jetzt gerade auch über die ESRS-Angaben gesprochen, wo wir merken, es gibt ja auch eine Taxonomie für die Taxonomie-Angaben. Und da stehen ja die Änderungen quasi jetzt schon, finden sich noch nicht wieder in der
XBL-Taxonomie.
Aber da wäre die Frage, das auch aussetzen, parallel zu den ESRS-Angaben.
Die Taxe für die Taxe.
Genau.
Ja.
Weil das, vielleicht wäre das ja auch ein guter Übungscase, um sich an das Tagging der Nachhaltigkeitsangaben dran zu bringen, weil diese Meldebögen wesentlich standardisierter sind als die ESRS-Angaben.
Ja, das stimmt.
Auch ein guter Diskurs.
Aber auch unbedingt aussetzen, weil dort sollte sich auch was tun. Also diese 50 bis 100 Seiten in der Situation-Tabelle erstmal zu taggen, einige schaffen dann halt in 6 Stunden, wir zugegebenermaßen nicht.
Dann wie die Tabellen oder 2? Das ist ja schon schön.
Bis 1 zu
machen. Ja. Von daher ja, auch
was. Vor allem, da wissen wir
wir ja noch nicht mal, da wird ja noch jetzt was gemacht und da wird ja noch was gemacht, weil dann ja noch das ganze Partial Thema ist.
Ja,
genau.
Ja.
Also das dauert noch ein bisschen.
Und dann wird es schon mal.
Okay.
Alles jetzt Argument ist auch breit,
ja, wir haben guten Stoff für die Stellung. Ne? Nächster Plan ist, also wir hatten ja jetzt schon einen Entwurf, aber das war wirklich nur ein Entwurf. Als nächstes kommt ein feiner Entwurf, ein Zoom-Verfahren, wo wir jetzt die heutigen Punkte auch nochmal reflektieren werden. Und dann bis Ende des Monats haben wir Zeit, die Stellungnahme zu übermitteln. Vielen Dank.
Danke.
Und euch.